Einen schönen guten Morgen noch von mir. Morgen, liebe Enkel und Enkelinnen. Nein, ich habe noch keine Kinder, also noch nicht, aber noch keine Enkel. Aber ihr als Gemeinde seid die Enkelgemeinde von der Frankfurter Gemeinde. Und das ist schön, genau. Ja, ihr seid eine schöne Gemeinde, schöne Enkel. Genau, ich bin Sebastian Walses, bin dort Pastor seit einem Jahr mit einem Kollege zusammen. Bin dafür Schwerpunkt junge Gemeinde zuständig. Und finde es ganz spannend, jetzt hier zu sein. Ich kenne auch einen Andi Mang, ja, mit dem habe ich ein bisschen studiert gemeinsam. Also ich glaube, sogar 4 Jahre unserer Studienzeit haben sich überschnitten. Und der Volker Reder war ja auch in Frankfurt, lange Zeit Pastor. Also uns verbindet was und es ist schön, dass ich hier sein kann, dass man Verbindung auch auffrischen kann, so, wenn ich euch jetzt noch nicht persönlich kannte. Ich möchte noch ganz kurz beten vor der Predigt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du redest, das hast du uns zugesagt. Und ich möchte dich bitten, dass du das nutzt, was ich vielleicht vorbereitet habe, das, was ich sage, dass du vor allem zu uns sprichst und dass ich dir Raum gebe und dass du in unsere Herzen sprechen darfst. Amen. Da geht ein Angeklagter zu seinem Rechtsanwalt und sagt, du, wenn du mir 6 Monate rausschlägst, dann gebe ich dir das Doppelte von dem vereinbarten Honorar, okay? Der Rechtsanwalt, kein Problem, ich lege mich ins Zeug. Und nach der Verhandlung kommen sie dann zusammen und sagt, und wie ist es gelaufen? Ja, 6 Monate kriegst du. Ist gut, oder? War aber gar nicht so leicht. Die wollten dich eigentlich freisprechen, aber habe ich geschafft. Ich weiß nicht, ob es Rechtsanwälte hier gibt. Ja. Dich meinte ich nicht. Es geht heute um ein Thema, was vor allem in diesem Raum, in diesem Bereich zu Hause ist. Ich selbst habe da zum Glück noch nicht so viel Erfahrung. Ich wurde einmal vorgeladen zu einer Zeugenaussage, weil mir jemand reingefahren ist. Mehr durfte ich bisher zum Glück noch nicht im Gerichtssaal erleben. Aber das Thema von heute, das kennen wir eigentlich vor allem aus diesem Bereich. Es soll heute um Gnade gehen. Ja? Gnade ist auf der einen Seite ein Wort, das haben wir gerade auch schon besungen, über Gottes Gnade, das hier bei uns in Gemeinden und in der Bibel zu Hause ist, was wir vielleicht auch gut kennen, wenn wir mit Gott schon unterwegs sind, wenn wir in Gemeinde aufgewachsen sind. Aber sonst wird ja das Wort Gnade jetzt nicht so häufig benutzt, im normalen Sprachgebrauch. Also ich rede nicht so oft mit anderen Leuten über Gnade. Wir kennen das höchstens noch aus diesem Bereich, ja, aus dem Juristischen, dass jemand Gnade walten lässt, dass man begnadigt wird. Und heute wollen wir uns mit Gottes Gnade beschäftigen. Was Gottes Gnade eigentlich bedeutet, was das ausmacht. Und die versuchen wir neu, vielleicht wieder neu zu verstehen im Tiefsten. Auch nicht unbedingt damit, dass wir jetzt gnädig miteinander umgehen sollen. Das ist heute nicht so der Schwerpunkt. Ist ganz wichtig, gerade auch in Gemeinde. Aber es geht heute um Gottes Gnade. Das, was Luther so fasziniert hat, an dem wir ja nächstes Jahr ganz besonders auch denken. Und ich habe euch einen Text mitgebracht dazu, aus Römer 3, 23 bis 28. Der ist recht dicht, ich lese den euch einfach einmal vor und ihr könnt in Ruhe zuhören. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ, in der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt, in unserer Zeit, erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz denn etwa? Etwa durch das Gesetz der Werke, das von den Menschen Leistung fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Soweit der Text aus Römer 3, 23 und 28. Und er verrät uns einiges über Gottes Gnade. Und das allererste, mit dem auch dieser Vers anfängt, ist etwas, was jetzt nicht so angenehm ist. Gottes Gnade ist in erster Linie etwas für Schuldige. Gnade hat etwas damit zu tun, dass jemand anderes schuldig geworden ist. Erst dann kann ich mir überlegen, will ich Gnade walten lassen oder nicht. Dann kann ich jemandem gnädig sein, wenn irgendwer schuldig geworden ist. Und Paulus sagt hier ganz am Anfang ganz klar, alle sind schuldig geworden. Wir alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Und ich weiß nicht, wie du diesen Satz hörst und liest, ob das für dich sonnenklar ist. Ja, du bist ein guter Christ, du weißt das, du bist schon hier aufgewachsen. Und natürlich sind wir alle schuldig. Vielleicht ist es auch ein Satz, wo du dich dran störst und denkst, warum? Also ich, was habe ich gemacht? Und manchmal ist es ganz ehrlich auch so, ich weiß das theoretisch, ich habe den Satz schon gehört, aber manchmal fühle ich mich jetzt nicht unbedingt schuldig. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe eigentlich recht ordentlich gelebt bisher, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich habe eigentlich ganz gut gelebt. Ich war gestern in dem Bahnhofsviertel bei uns zum ersten Mal ein bisschen intensiver unterwegs und wir haben Kaffee und Tee ausgeschenkt an Leute, sind mit denen ins Gespräch gekommen, gerade vor einer Fixerstube, also bei Drogenabhängigen, und dann hatte der eine erzählt, ja, du, ich weiß, dass ich hier raus muss eigentlich, aber demnächst muss ich sowieso ins Gefängnis, da bin ich hier schon mal weg. Also okay, gut, ja, Einbruchdiebstahl, jetzt nicht so viel Schlimmes, ja. Aber da könnte ich ja denken, also das ist ein böser Typ, der hat was gemacht. Ich? Naja, was mache ich denn schon so Schlimmes? Und Paulus sagt, nee, du, so kannst du das nicht denken. Du kannst dich nicht vergleichen. Der ist der Böse, der hat jemanden umgebracht, das ist klar, und ich bin der Gute. Wir alle sind schuldig geworden vor Gott. Und was Paulus damit meint, wie das bei Gott aussieht, dass Schuld etwas ist, was uns von Gott trennt. Die Bibel legt das da ganz am Anfang, dass wir von Anfang an ohne Gott leben wollten. Dass wir an unserer eigenen Bestimmung, an der eigentlichen Bestimmung vorbeileben. Dass das schon Schuld ist, dass das uns schon von Gott trennt. Und seitdem, sind wir ganz ehrlich, doch jeder lädt irgendwie Schuld auf sich. Auch ich, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich das. Vielleicht denke ich manchmal, naja, die Schuld ist klein. Vielleicht weiß ich auch manchmal, okay, die Schuld ist doch ganz schön groß. Aber wir alle laden Schuld auch immer wieder auf uns. Und das Doofe daran ist, dass Schuld wirklich das Problem ist. Das ist nicht mal einfach so, ja, wir sind schuldig, ist schon irgendwie klar. Sondern wenn wir von Gott getrennt sind, dann haben wir mit den Konsequenzen zu rechnen, zu leben. Ja, Schuld hat immer Konsequenzen. Wenn ich schuldig bin im Autoverkehr und fahre irgendwem rein, ja, dann habe ich mit den Konsequenzen zu leben. Dass ich einen Schaden verursacht habe, für den muss ich gerade stehen. Ich kann mich entschuldigen, aber der Schaden ist da. Den muss ich irgendwie aus der Welt schaffen. Dafür habe ich einen Preis zu zahlen. Und das ist in Beziehungen genauso und viel schlimmer noch. Wenn ich weiß, dass ich schuldig geworden bin in einer Beziehung, wenn ich jemanden belogen habe oder hintergangen habe, jemanden enttäuscht habe, dann weiß ich, dass das wirklich schwer wiegt, dass das auszuräumen ist. Das ist nichts, was man unter den Teppich kehren darf. Und die Bibel spricht sogar so deutlich davon, dass sie sagt, Sünde und Schuld, die führen letztendlich immer zum Tod. So radikal ist es, dass die Bibel das sagt. Denn wenn es uns von Gott trennt, der das Leben ist, der eigentlich alles gemacht hat, ja, was klar ist, von welchem Gott reden wir sonst? Außerhalb von ihm ist kein Leben, sondern Tod. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus das so ganz deutlich. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Und den hätten wir alle verdient. Und damit lässt sich's für mich ehrlich gesagt jetzt nicht so schön durchs Leben gehen, zu merken, okay, ich bin eigentlich angeklagt und zum Tode verurteilt. Weil ich von Gott getrennt lebe und nicht mit ihm. Und das ist jetzt nicht so angenehm, was Paulus uns hier vor Augen führt. Aber die Bibel sagt, leider ist das so. Und zum Glück geht es natürlich weiter. Ja? Wir sind jetzt nicht bei dem Vers und dürfen stehen bleiben und gehen alle nach Hause. Sondern Gottes Gnade kennt den Ausweg. Gottes Gnade weiß, wie wir da rauskommen. weil er ein Interesse hat daran, dass wir da rauskommen. Und dieser Ausweg ist Jesus. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Das Urteil ist da. Das ist da. Und es ist auch nicht wenig. Aber er lässt es als gerecht bestehen. Warum? Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Erlösung und Sühnezeichen, das sind auch wieder so zwei theologische Begriffe. Ja. Was bedeutet das genau? Sprichst du mit deinen Arbeitskollegen in der Schule über Sühnezeichen und Erlösung? Ich glaube nicht so oft, außer vielleicht im Religionsunterricht oder bei hochtheologisch-philosophischen Diskussionen, wenn du sie hast. Ja. Was Paulus hier nimmt, dieses Wort von der Erlösung, ist ein Bild, was im Griechischen übersetzt heißt, oder man kann so viel sagen wie Loskauf. Das ist etwas, was den Leuten damals bekannt war, dass jemand entweder so tief in Schuld verstrickt ist, dass jemand anders sagt, okay, du kommst alleine nicht mehr raus, ich kaufe dich daraus frei. Oder aus dem Sklavenstand konnte man jemanden loskaufen, zu einem freien Menschen. Und Paulus sagt, das hat Jesus für uns getan. Er hat ein Sühnezeichen aufgerichtet. Wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, im Alten Testament war das schon deutlich, wie wichtig das ist oder wie tiefgehend Schuld ist. Im Alten Testament gab es die Möglichkeit, dass Gott gesagt hat, du darfst etwas opfern, um deine Schuld zu sühnen. Aber es war auch da schon so, dass Gott gesagt hat, ich bin gerecht und Schuld ist Schuld, Müll ist Müll, da können wir nicht drum rumreden. Ich nehme die Beziehung ernst und was da ist, was stört, das muss ernst genommen werden. Aber ich gebe dir eine Möglichkeit, durch etwas Unschuldiges das zu sühnen. Und das waren Opfer im Alten Testament. Da wurde Blut vergossen. Ja. Es ist uns heute manchmal fremd. Wir kennen uns vielleicht in der Bibel aus und wissen das. Aber für uns heute, warum Blut vergossen werden muss, das hat mit dieser krassen Konsequenz von Sünde zu tun, dass es mit den Tod zur Folge hat. Und das Blut ist ein Zeichen für das Leben. Ja. Das Leben, genau das passiert, dass man die Strafe des Todes einnimmt. Und im Alten Testament wurde das an einer bestimmten Stelle gemacht. Ihr kennt die Bundeslade vielleicht aus Indiana Jones, vielleicht aber auch aus der Bibel, dass da die 10 Gebote drin sind. Die wurden aufbewahrt und andere Sachen vom Volk Israel. Und die wurde im Heiligtum, später in der Stiftshütte und auch im Tempel, aufbewahrt. Und an dieser Stelle, auf der Bundeslade, da war eine Platte. Also ihr könnt im Alten Testament in Mose nachlesen, wie die aufgebaut ist. Wird exakt beschrieben, mit welchen Ringen, wie die getragen wird. Und da gab es eine Platte auf der Bundeslade mit Engelsfiguren. Und auf dieser Platte wurde das Blut versprenkelt von den Opfern. Und das war damals ein Zeichen. Das ist das Sühnezeichen. Da steht das gleiche Wort, das gleiche Begriff wie hier. Das war das Sühnezeichen damals, dass Gott gesagt hat, okay, dieses Blut wäsch deine Schuld weg von etwas Unschuldigem, was stellvertretend für dich das einnimmt. Und genau das Gleiche ist das, was Jesus macht. Er richtet auch ein Sühnezeichen auf. So wie es damals diese Platte war, ist das, was am Kreuz passiert ist, ja, was unser Symbol des Glaubens ist, was in jeder guten FEG und Kirche zu finden ist, das Kreuz ist ein Sühnezeichen genau dafür. Dass Jesus, der selbst der Einzige war, der das nicht von sich behaupten konnte, ich bin angeklagt und des Todes verurteilt, sondern der schuldlos gelebt hat. Der Erste, der sagt, okay, und ich nehme genau das für euch in Anspruch. Ich werde mein Blut vergießen, nicht irgendwelche Opfertiere, sondern das eine wirklich wahre Opfer. Ich werde mich selbst hingeben für euch. Ein Bild, was uns vielleicht ein bisschen näher geht, ein bisschen eindrücklicher ist, ist das, was im Kolosserbrief steht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Gott sieht nicht einfach über das hinweg. Es wird einmal der Zeitpunkt geben, auch nach meinem Leben, da werde ich vielleicht auch selbst nochmal alles sehen, aufgelistet auf einer Liste. Vielleicht wird mir nochmal kurz bange, wenn ich sehe, oh weia, was habe ich da fabriziert? Und welche Schuld habe ich, die zwischen mir und Gott steht, wo Gott eigentlich sagen dürfte, so, jetzt auf den Stuhl, das ist sozusagen jetzt deine Anklage. Und dieser Schein symbolisch zerrissen wird. Weil Jesus sagt, ich habe ein Schein. Der ist leer. Da ist nichts drauf und ich tausche den mit dir. Freiwillig. Jemand anders könnte das nicht machen, weil bei jemand anders steht auch was drauf. Ja? Wir alle sind schuldig geworden. Aber Jesus kann das. Und das tut er. Gottes Gnade kennt auch den Ausweg. Und dann geht es weiter und wir sehen in den nächsten beiden Versen, dass Gott selbst derjenige ist, der handelt. Gott hat seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Wie gesagt, Gott sieht darüber hin nicht weg, aber er handelt. Und das Spannende an dem Punkt ist einfach eine Frage nach dem Bild, wie wir auch Gott sehen. Das ist etwas, was Luther fasziniert hat, wieder neu bei der Zeit damals für ihn, weil er Gott nur als den bösen, strafenden Richter gesehen hat. Nur. Und wenn du einige Stellen aus dem Bibel, aus dem Neuen Testament kennst, dann weißt du, das wird Gott nicht gerecht. Denn Gott ist wirklich gnädig. Und zur Zeit Luther war das ganz klar, Gott ist der Böse, so polizistmäßig. Der wird irgendwann für alles sorgen. Jesus ist jetzt auch nicht unbedingt die Symbolfigur für uns, sondern er ist vor allem auch der Richter, der da kommt, zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir das bis heute auch bekennen im Glaubensbekenntnis. Aber darauf wurde Jesus auch reduziert und die gnädige Rolle hatte nur noch Maria und die Heiligen, zu denen durfte gebetet werden. Und Luther hat neu erkannt im Römerbrief, da steht ja gar nicht, dass Marias Job ist oder irgendwem, sondern Gott, da steht, Gott hat seine Gerechtigkeit angewendet. Und er schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Gott ist es, der hier handelt. Und das ist wichtig, gerade bei dem Bild von eben nochmal, wenn Gott uns als Richter anklagt, dann ist die Frage, wie stellst du dir diesen Gott vor? Ist er der Gott, der es kaum erwarten kann, dass du jetzt da auf diesen Stuhl gehst und deine Anklage ins Gesicht geschlagen bekommst? Und Jesus der ihn anbetteln muss und sagen, hey, komm Vater, bitte, lass es. Ich gehe selbst dahin. Nein, wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Jesus sagt, Gott, der Vater und ich sind eins. Es ist Gottes Wille, dass wir aus dieser Misere rauskommen. Gott selbst hat in Jesus sich erniedrigt und ist auf diese Welt gekommen. Ja? Das ist mir einfach wichtig, dass wir das auch begreifen. Dass wir nicht an so einen Gott denken, wo Jesus fliehen musste aus dem Himmel, weil er gemerkt hat, mein Vater ist so zornig, der explodiert gleich, ich regel das mal für den. Sondern Vater und Sohn sind eins und wollen das Gleiche. Gott selbst schafft das, wozu wir nicht fähig sind. In Jesus Christus. Hä? Gummibärchen? Ja. Ich werde euch gleich noch einen Vers gegen Ende meiner Predigt vorlesen und gleich kommt auch noch der letzte Punkt in den letzten Versen. Und ich würde gerne vorher mit euch etwas machen. Dazu brauche ich zwei Freiwillige. Denn ich könnte diesen Vers einfach vorlesen, aber das ist mir zu langweilig. Nein, ich würde gerne zwei von euch bitten. Wer kennt Bibelstellen, Wettaufschlagen? Na komm, das kennt ihr bestimmt. Es traut sich jetzt keiner, sich zu melden, ich weiß, aber... Wer hat das in der Jungschar gespielt oder im Teamkreis noch? Gibt es zwei Freiwillige? Im ersten Gottesdienst war es auch zögerlich, aber es haben sich zwei gemeldet, die sich trauen, einfach gegeneinander anzutreten, im Bibelstellenwert aufschlagen. Gibt es zur Belohnung auch ein Gummibärchen? Da ist schon die erste. Jawohl. Sehr gut, hallo. Und Andrea, gut. Will noch jemand mit davor kommen? Jetzt? Mit Andrea schon, okay. Sehr gut. Bitte schön, sehr gut. Also vielleicht kennt ihr die Regeln, ja, die Bibel muss erst noch zu sein, genau. Ja, ganz wichtig. Dann sage ich die Stelle und sobald ich fertig bin, dürft ihr aufschlagen. Und der Erste, der es hat, der sagt hier, ne? Und ich gucke, ob es stimmt. Und dann kriegt ihr ein Gummibärchen, der Erste. Okay? Also, 1. Johannes 3, Vers 19. Wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, könnt ihr auch mal überlegen. Gucken, ob ihr schneller seid. Ja, das ist gar nicht so leicht, ne? 1. Johannes ist recht kleiner. 3, Vers 19. Ich auch. Ja, oh, wer war jetzt schneller? Ich glaube, ich habe es hier ein bisschen schneller gehört. Habt ihr es denn beide? Ach, schade. Also das stimmt. Und bei dir stimmt es auch.
Ja.
Ah, so. Ja. So, jetzt danke euch beiden auf jeden Fall. Und Andrea, genau. Du warst schneller, du kriegst das Gummibärchen. Tut mir leid, dass du jetzt leer ausgegangen bist. Aber ich habe auch noch mehr Gummibärchen. Das mache ich denn mit denen? Wer hat denn seine eigene Bibel dabei heute? Ja, da hinten. Na, kriegst du ein Gummibärchen? Noch jemand? Da jemand? Jetzt ganz schön viele, jetzt muss ich gucken. Jetzt kann ich. Nur das Neue Testament, das ist, ja, aber es ist eine Gideon-Bibel, nee, es ist okay. Noch so viele. Ja, ich kann jetzt nicht mehr allen einen geben. Ne? Da noch jemand, okay. Okay, ich habe noch eins bekommen. Ist jemand das erste Mal heute hier? Traut sich jetzt jemand? Es gibt auch ein Gummibärchen. Nee, okay. Gut, dann, guck mal, Theresa, die hat viel gemacht heute, die hat schon Gottesdienst moderiert, der hat doch beide vorbereitet heute, die kriegt man Gummibärchen als Belohnung. So. Jetzt seid ihr nicht, ein paar sind jetzt leer ausgegangen, es tut mir leid, aber ich hab, vielleicht kann ich nochmal gucken. Worum es mir gerade ging, ich habe einige Sachen vielleicht abgefragt, ja, wir hatten eine eigene Bibel dabei und das sind Sachen, die super wichtig sind. Und wir stören uns vielleicht gar nicht so sehr daran, dass ich gerade denen ja, ein paar was gegeben habe, nach denen ich gefragt habe, die was Besonderes vorweisen konnten, die vielleicht was gemacht haben, ja, die Gottesdienstleitung machen, die vorbereiten. Oder Andrea, die gewonnen hat, ja, in Bibelstellen Wett aufschlagen. Denn natürlich kennen wir das, also so bin ich auch aufgewachsen. Es gibt Wettkämpfe und der Sieger kriegt einen Preis. Ja, sonst lohnt es sich ja gar nicht, sich anzustrengen. So. Und das ist auch völlig okay und in Ordnung. Und trotzdem ist es etwas, wo ich denke, das erschwert uns, dass wir wirklich im Tiefsten begreifen, was Gnade bedeutet, weil wir wirklich sehr darin denken, in Belohnung und in Leistung. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt worden bist, aber bis heute prägt es ja auch unsere Gesellschaft. Die Frage nach Verteilung von Geldern, von Renten, ja, richtet sich danach oder Elterngeld oder wie auch immer, wie viel man auch bisher eingezahlt hat, was man verdient hat. Es wird viel daran gemessen. Und so wachsen wir auf, dass man nach Leistung guckt. Von nichts kommt nichts. Natürlich gibt es Menschen, denen ist vielleicht Leistung noch wichtiger als anderen, aber es steckt doch tief in unserer Prägung drinne, dass wir danach schauen, dass wir uns vergleichen. Und dass wir danach fragen, wer denn was verdient hat. Das ist irgendwie in uns angelegt. Und das ist ganz, ganz schwer. Und das ist aber genau das, worum es bei der Gnade letztendlich geht. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich etwas zu rühmen? Nein. Alles Rühmen ist da ausgeschlossen. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Diese Gnade, ihr Lieben, ist unverdient. Und das ist wirklich so. Ich habe, wie gesagt, mit einem Drogenabhängigen dann noch gesprochen. Wir haben unser Lager niedergestellt mit dem Kaffee und dem Tee bei drei Leuten, die gerade dabei waren, sich einen Schuss zu setzen und so. Und war irgendwie eine krasse, skurrile Situation und wir fingen an zu sagen, warum wir das machen. Weil wir glauben, dass sie wertvoll und geliebt sind von Gott. Und da sagte mir der so halb da an der Wand, an der Mauer hing, fing auf einmal an, was zu sagen. Sagte, ja, das stimmt so, aber auch nicht ganz. Okay, steht so nicht in der Bibel. Und oh, jetzt wird's interessant. Wurde ich als Theologe noch herausgefordert, hier, wo ich es nicht gedacht hätte. Ja, warum meinst du? Ja, also Gott liebt mich doch nur, wenn ich mit diesem Jesus auch gehe. Okay. Ja, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin christlich erzogen worden. Gott liebt mich nur, wenn ich diesen Jesus annehme. Sage ich, stimmt so nicht. Stimmt so nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es gut für dich ist, dass es das Beste ist, dass es dein Leben retten kann, jetzt hier und in Ewigkeit, wenn du mit diesem Jesus lebst. Das glaube ich zutiefst und das solltest du drüber nachdenken. Aber in der Bibel steht auch, dass Gott dich schon vorher geliebt hat, ganz egal, was du sagst. Auch jetzt, ganz egal. Das fand er irgendwie neu. Er hat dann irgendwann aber aufgehört, mit mir zu diskutieren, sondern hat das irgendwie sacken lassen. Ich konnte leider mit ihm nicht mehr allzu lange sprechen, weil er dann irgendwann gesagt hat, ich muss jetzt gehen. Aber ich hoffe, dass es in ihm weitergeht. Und vor allem war mir das wichtig, das ist wirklich Realität bei Gott. Es steht in der Bibel, dass er sagt, Daran sehen wir doch gerade die Liebe Gottes, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir konnten also gar nichts dazu, dass Jesus diesen Schuldschein für uns zerreißt, dass Gott uns als gerecht dastehen lässt, obwohl wir eigentlich gar nichts dazu beigetragen haben. Ja. Und das ist super, dass man sich auch in Gemeinde einsetzt, dass man die eigene Bibel dabei hat. Ja. Das ist sehr gut übrigens, kennt man sich ein bisschen aus, dann auch in der eigenen Bibel, man kann mitlesen. Aber letztendlich sind das Sachen, die einem selbst in der Beziehung zu Gott zwar helfen, die uns aber kein Stück näher an Gottes Herz bringen können oder nichts daran verändern können, wie er uns sieht, mit welcher Liebe er uns anschaut. Wir haben das auch eben so schön gesungen in einem Lied, dass wir diese Wahrheit ganz neu begreifen. Das, was du sagst, ist wahr. Und ein Geschenk, ja, das ist, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwen Blumen mitbringen würde von euch oder so, dann würde er sagen, ist doch nicht nötig. Könnte ich sagen, ja, stimmt vielleicht. Ist vielleicht nicht nötig, aber es ist ein Geschenk. Ja? Genau das ist ja Sinn eines Geschenks, dass es mir egal ist, ob der andere das verdient hat oder nicht. Ich möchte dem eine Freude machen und ich möchte einfach nur, dass der andere etwas annimmt. Der andere kann natürlich dann sagen, nö, lass mal. Aber ich wünsche mir, dass der andere das annimmt. Und Jesus sagt, willst du dieses Geschenk annehmen? Dass du daran glaubst. Das ist das, was im Text steht, dass du in Glauben das annimmst. Wisst ihr, mit dieser Liebe, wie Jesus verhält es sich so ein bisschen wie mit diesem Buch. Wer kennt das von euch? Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Alle Eltern müssen es doch kennen. Nein. Ich habe das auch letztens erst einmal gezeigt bekommen von jemandem. Ich kannte es tatsächlich noch nicht. Und da geht es darum, dass der kleine Hase seinem Papa, glaube ich, deutlich machen möchte, wie sehr er ihn lieb hat. Das ist auch ganz süß. Und er sagt, ich habe dich von hier bis hier zu meinen Händen. Und das einzige Problem in Anführungszeichen ist kein wirkliches Problem, dass der Vater größer ist und das Gleiche macht und sagt, ja, guck mal, ich habe dich auch so lieb von hier bis hier und es ist viel größer. Und er denkt sich neue Sachen aus und sagt, ja, von hier bis zu dem Baum und er sagt, ja, und dann von hier bis zum Mond und der Vater sagt, von hier bis zum Mond und wieder zurück und fast so ein bisschen wie dieses immer einmal mehr wie du. Und letztendlich kommt man aber an diesen Punkt, wo der kleine Hase nicht mehr weiter kann, weil dann der Vater sagt oder einfach weiß, ich habe dich zuerst geliebt. Weißt du noch, bevor du da warst, bevor du mich überhaupt lieben konntest, habe ich dich schon geliebt. Und wir wissen das bei, auch selbst wir bei Babys, ja, du kannst das Baby nicht an Bedingungen knüpfen lassen, ob du es liebst oder nicht. Das klappt nicht. Also wir erwarten ein Kind, ja, ich hoffe, das wird mir einiges geben, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir erstmal sehr viel vorschießen. Dass wir zuerst mit Liebe begegnen und auf eine Antwort hoffen. Und so ist das bei Gott. Er sagt, ich habe dich zuerst geliebt, noch als du Sünder warst. Und ich wünsche mir jetzt, dass du das Geschenk annimmst, was ich für dich getan habe, dass du dir ja dazu sagst und mit mir lebst und diese Gnade in dein Herz lässt und wirklich verstehst, dass das unverdient ist, dass du dir das eben nicht erarbeiten kannst. Das wünsche ich dir von Herzen und das wünsche ich euch und uns, dass das immer wieder in unser Herz sackt. Wie Gott uns wirklich ansieht. Und eben, das ist tatsächlich wahr, ganz egal, was du getan hast. Es gibt immer wieder Menschen, gerade wenn sie am Anfang dieser Predigt zum Beispiel, bei der Frage, ihr seid alle schuldig geworden. Wenn du hier sitzt und hast das Gefühl, ja, ich bin tatsächlich richtig krass schuldig, ich weiß, ich habe so viel Mist gebaut. Da gibt es manchmal das Gefühl, dass man sagt, ich glaube, das kann Gott nicht vergeben. Er kann mich nicht lieb haben, wenn ich das und das getan habe. Und ich sage dir, das kann er wirklich. Wenn Gott einen Saulus, der ein Mörder war seiner Leute, der jemanden gesteinigt hat und dabei gefallen hatte, dass Jesus ihn liebt und umkrempelt und mit dem ganz positiv auf einmal Geschichte schreibt, ja, der Paulus, der eben diesen Brief geschrieben hat, dann kann Gott auch in deinem Leben was machen, ganz egal, was du getan hast. Und es gilt genauso auch, wenn du schon lange mit Jesus lebst und das am Anfang vielleicht verstanden hast, jawohl, cool, Jesus hat mich unverdient geliebt und dann kommt irgendwann doch die Zweifel, genüge ich Jesus wirklich? Ist mein Leben als Christ wirklich so, wie ich das wollte? Oder habe ich das Gefühl, ich scheitere immer wieder? Ich kriege ein schlechtes Gewissen, sagt mir, Gott kann dich so doch nicht wirklich wollen. Schon wieder keine stille Zeit gemacht. Oh, oh. schon wieder das nicht geklappt. Und so kann diese Gewissheit, die Gott uns schenken möchte, in unserem Herz anklopfen und gefährdet werden. Und da sagt Johannes in dem Vers, den ihr so toll aufgeschlagen habt, überall, in 1. Johannes 3, Vers 19 und 20, daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt. Weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles, erkennt unsere Bemühen wie unsere Grenzen. Lieben, Gott liebt euch über alles und er möchte diese Liebe in eurem Leben immer wieder reinschreiben, in euer Herz und in eurem Leben Wirklichkeit werden lassen. Das wünsche ich euch, dass ihr das tut. Dass ihr euch neu erneuern lasst von dieser Gnade und Liebe. Oder wenn du auch noch gar nicht so richtig eine Entscheidung für ihn getroffen hast und dir schon öfter mal angehört hast vielleicht oder jetzt zum ersten Mal, was das mit diesem Jesus auf sich haben soll und immer noch Fragen hast, wie soll das jetzt genau gehen? Mir ist es immer noch nicht so ganz klar, warum. Dann schieb die Fragen bitte nicht weg. Sprech hier irgendwen an, den du kennst oder der vertrauenserweckend scheint oder mich. Und werd deine Fragen einfach los. Die Frage ist so wichtig, als dass du jetzt einfach so nach Hause gehst. Ich lade dich ein, dieses Geschenk wirklich anzunehmen in deinem Leben. Und das Coole ist, dass wir, damit möchte ich schließen, diese Gnade auch jetzt noch erleben dürfen. Ja? Das ist jetzt nichts, was einmal als Zeichen aufgerichtet war, das Kreuz vor 2000 Jahren, daran können wir sehen, wie gut Gott ist, ja, wenn wir da drauf gucken. Das ist das Zentrum dessen. Aber wir können auch heute immer noch erleben, wie Gott uns gnädig zuwendet, wie er Gebete erhört, wie er in deinem Leben diese Liebe sichtbar werden lässt und dir gnädig zuwendet. Auch in all dem Leid, was wir erfahren dürfen. Dass er gerade dort auch ganz gnädig handelt. Und auch das wünsche ich euch. Und es tut gut, das auch immer wieder zu teilen. Und das wollen wir auch gleich machen. Ne? Theresa hat es schon angekündigt, dass ihr gleich die Möglichkeit habt, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt entweder bewegt von etwas oder ich habe auch im Vorfeld schon etwas erlebt, die letzte Woche, wo ich Gottes Gnade wirklich erlebt habe oder einfach von ihm erzählen möchte, was ich mit ihm erlebt habe, dann komm nach vorne, gib dir einen Ruck und sei einfach mutig. Hier wird dich keiner beißen hier vorne, sondern es tut einfach immer gut, das zu teilen und zu erleben, wie Gott in unserer Mitte handelt und wie er seine Gnade heute auch immer noch zeigt. Also herzliche Einladung, gleich nach vorne zu kommen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe und für deine Gnade, die so groß ist, dass sie unseren Verstand wirklich übersteigt. Und wir wollen das versuchen zu verstehen, was das bedeutet. Wir wissen aber auch, dass wir damit an unsere Grenzen kommen und bitten dich, dass du mit deiner Liebe, mit deinem Geist in unser Herz das immer wieder tief hineinschreibst, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen können, sondern dass du uns wirklich liebevoll ansiehst und dass wir daraus heraus leben dürfen, dass wir aus dieser Liebe heraus anderen begegnen dürfen, unser Leben meistern können, dass du diese Liebe sichtbar werden lassen möchtest in unserem Leben. Und vor allem danke ich dir, dass du das ein für alle Mal gezeigt hast, wie sehr du uns liebst, dass du in Jesus gestorben bist, obwohl du das überhaupt nicht hättest machen müssen, obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben. Danke dir dafür von ganzem Herzen. Und ich wünsche mir das, dass du uns immer wieder gnädig anschaust und wir das erleben dürfen. In unserem Alltag und in unserem Herzen. Amen.